Die OS Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
Klar und kompetent. Das ist Matthias Mittelberg, zumindest wenn man den Wahlplakaten der CDU glauben möchte. Was gibt's denn sonst noch über Herrn Mittelberg zu sagen? Sehr viel. Deshalb hier die Kurzfassung in Stichworten. Osnabrücker, Kallmeier-Experte, 15 Jahre im Bundestag, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das Allerbeste an ihm ist, er ist jetzt hier bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Mittelberg.
Guten Morgen.
Ja, Sie haben mich ehrlich gesagt heute schon auf dem Weg zur Arbeit begleitet. An Ihrem Gesicht kommt man ja gerade in Osnabrück gar nicht vorbei. Ihr Wahlkampfteam hat da ziemlich gut und fleißig gearbeitet. Kompliment. Allerdings, neben Ihrem Gesicht fehlt mir ein Gesicht. Das von Ihrem Kanzlerkandidaten. Holt man in Osnabrück eher Stimmen mit Herrn Mittelberg als mit Herrn Merz?
Nee, das hat da gar keinen spezifischen Grund, sondern wir haben einfach noch nicht so viel Plakate von Friedrich Merz geliefert bekommen. Da warten wir noch drauf. Und deswegen haben wir auch noch nicht so viele Friedrich Merz Plakate aufhängen können. Da haben wir aber nicht nur gar kein Problem mit, sondern das werden wir auch ganz offensiv machen.
Dann sind wir gespannt, was da noch kommt im Laufe des, ja, ein Monat ist es ja noch, ein Monat Zeit, um danach zu bessern. Sie selbst sind ja, wenn man das so mal sagen darf, ein alter Hase, wenn es um Bundespolitik geht. Aber für Sie war es jetzt auch mal wieder was Neues in den letzten Jahren. Sie waren zum ersten Mal auf Bundesebene in der Opposition. Wenn ich mir so Ihre Redebeiträge im Bundestag ansehe, da wirkten Sie im letzten Jahr ziemlich angriffslustig, wenn man das so sagen darf. Hat die Rolle des Kritikers, die Sie zuletzt eingenommen haben, auch was Gutes? Hat Ihnen das auch gefallen?
Ja, ich finde durchaus Opposition gar nicht so schlecht. Da kann man sich durchaus ein bisschen austoben, man kann sehr viel angreifen und man muss auch nicht alles bis ins Letzte durchdenken und durchrechnen. Das ist auch ein bisschen der Vorteil gegenüber der Regierung, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die Regierung muss am Ende ja liefern. So, und jetzt kamen zwei Dinge zusammen. Wir hatten es als Opposition vielleicht etwas einfacher, weil wir nur kritisieren mussten. Aber bei dieser Regierung gab es ja auch leider unglaublich viel zu kritisieren, weil die eben fast gar nichts wirklich auf die Platte gekriegt haben.
Jetzt muss man keine Wahrsagerin sein, um zu sagen, dass Sie auch nach der Wahl am 23. Februar noch Mitglied des Bundestags sein werden. Sie möchten es direkt versuchen, Sie stehen aber auch auf Platz 1 der Landesliste. Also ich würde sagen, das wird schon irgendwie klappen. Aber das ist natürlich nicht Ihr Ziel. Ihr Ziel ist es, wieder direkt gewählt zu werden. Beim letzten Mal hat es nicht ganz geklappt. Ich glaube, es hat weniger als 1% gefehlt. Also man kann gar nicht von Verlieren sprechen, sondern eher sagen, es hat nicht zum Gewinnen gereicht. Was macht das mit einem? Haben Sie gesagt, das stecke ich jetzt weg, muss man vergessen, liegt hinter uns? Oder hat man Fehleranalyse betrieben und Sie haben dieses Mal was geändert am Wahlkampf?
Also ich glaube, Niederlagen gehören zum ganzen Leben dazu und auch zum politischen Leben. Und ich habe auch früher in jüngsten Jahren mal bei einer Schülersprecherwahl nicht gewonnen. Und das habe ich am Ende aber auch überlebt. Und ich habe auch viele andere Niederlagen im Leben bisher eingesteckt. Und am Ende sind es tatsächlich auch die Rückschläge und die Niederlagen, die einen stärker machen, aus denen man wirklich lernen kann. Mehr als wenn man nur ständig Erfolge anhäuft.
Der Gewinner hieß bei der letzten Wahl hier in Ihrem Wahlkreis Manuel Gawa. Der hat zusammen mit 123 anderen Abgeordneten kürzlich einen Gruppenantrag auf Entscheidung des Bundestages über die Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der AfD unterstützt. Klingt jetzt kompliziert, nennen wir es mal kurz gesagt ein AfD-Verbot. Sie haben sich bisher sehr ablehnend geäußert. Warum?
Ich halte nichts von diesen Verbotsverfahren. Wir haben zweimal solche Verbotsverfahren in Deutschland gehabt. Da sind in den 50er Jahren mal die Kommunistische Partei Deutschlands verboten worden und die Sozialistische Reichspartei, das war auch so eine Rechtspartei. Kurz danach gab es dann Parteigründungen mit ähnlichen Namen. Dann kam statt der KPD die DKP und statt der SRP gab es dann die NPD. Das hat am Ende nichts bewirkt vom Erfolg her. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir uns mit der AfD inhaltlich auseinandersetzen. Die AfD spricht politische Punkte an, Problempunkte, Stichwort Asylmigration, wo wir wirklich was ändern müssen. Aber ich kann den Leuten sagen, wenn sie da was ändern wollen, dann hilft eine Stimme für die AfD überhaupt nicht, sondern dann können sie auch gut die Stimme für die CDU abgeben, denn wir wollen in dem Bereich ja was ändern, Stichwort Zurückweisung unmittelbar an der Grenze. Und ich glaube, das wird am Ende die Lösung sein. Da muss sich jeder fragen, wer löst dieses Problem? Und ich glaube, wenn wir diese Fragen gelöst kriegen, Dann werden wir die Rechtsparteien auch zurückdrängen. Das zeigt die Erfahrung in anderen Ländern wie in Schweden oder zum Beispiel auch in Dänemark. Da spielen die Rechten kaum noch eine Rolle. Und das liegt daran, dass das Thema Asylmigration dort im Tagesgeschäft auch kein Thema mehr ist.
Bleibt es trotzdem bei der viel zitierten Brandmauer?
Die Brandmauer steht und da ist ja auch Friedrich Merz knallhart und da teile ich seine Einschätzung zu 100%. Mit uns wird es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Deswegen jeder, der da überlegt, AfD zu wählen, der wählt in die Tonne, der wird nichts bewirken. Wer wirklich was verändern will, der muss tatsächlich uns wählen.
Jetzt stehen alle Zeichen, zumindest aktuell, auf Sieg für die Union. Man soll sich nicht mehr so auf Umfragen verlassen, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder verlernt. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Union von den Wählern und Wählerinnen den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt, wer soll denn da mitmachen?
Ja, also gewonnen ist noch gar nichts. Das ist mir schon mal wichtig, das festzuhalten. Also es müssen schon noch alle zur Wahl gehen und müssen auch diesen Wechsel weg von der Ampel hin zu einer vernünftigen Politik, den müssen die erstmal noch wählen. So, und vorher ist noch nichts entschieden. Und erst dann, wenn wir ein Wahlergebnis haben, reden wir darüber, was wir jetzt konkret ins Werk setzen können. Das hängt ja dann auch davon ab, mit wem wir im Zweifel noch zusammenarbeiten müssen. Und dann stellt sich auch irgendwann die Frage, wer da in so einer Regierung eine Rolle spielt.
Dann einmal ganz deutlich gefragt, wie sieht's mit den Grünen aus? Ihr Kollege aus Bayern war da ja immer sehr deutlich.
Alle diese Diskussionen über Koalitionen machen jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Das bringt nichts. Wir müssen kämpfen und das tun wir auch für eine ganz starke CDU. Und ich sage auch wirklich allen, nur wenn die CDU in dieser nächsten Regierung ganz stark ist, werden wir eine Chance haben auf Veränderung. Und dann spielt es nicht so eine ganz große Rolle, wer dann noch eventuell Partner wäre.
Das lassen wir dann erstmal so stehen und mehr sehen wir dann in ungefähr einem Monat, wenn die Wahl dann über den Tisch geht. Bei mir ist weiterhin Matthias Middelberg, Bundestagsabgeordneter der CDU und das möchte er auch gerne nach der Wahl am 23. Februar bleiben und dann auch gerne wieder direkt gewählt. Wir haben eben schon über mögliche Koalitionspartner gesprochen. Und sind da dabei geblieben, da mal im nächsten Monat nochmal zu schauen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Aber man kann natürlich schon mal über Inhalte sprechen. Und egal, wer der Partner sein wird in einer Regierung, wenn es denn Regierung sein wird, egal wie es sein wird, ein Thema bleibt bestehen, das ist die Schuldenbremse. Man hat das Gefühl, es sind dringend Investitionen in Deutschland nötig. Aber man sollte ja schon das Geld haben. Schon meine Uroma hat immer gefragt, wer soll das bezahlen? Wie soll das gehen, Investition und Schuldenbremse gleichzeitig?
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich geht. Wir müssen uns einfach klar machen, dass wir auch im Haushalt durchaus sparen können. Das hat die Ampel jetzt 3 Jahre lang überhaupt nicht gemacht. Und ich sage auch ausdrücklich überhaupt nicht. Sie hat an keiner einzigen Stelle irgendwas gespart. Wir haben einen Rekordausbau der Bundesverwaltung. So viele Bundesbeamte hatten wir noch nie in den Ministerien. Wir haben so viele Staatssekretäre wie noch nie, so viele Regierungsbeauftragte wie noch nie. Also statt Bürokratieabbau hat man die Bürokratie tierisch aufgeblasen. Für das Bürgergeld geben wir mittlerweile Rekordbeträge aus. 11% unserer ganzen Haushaltsmittel fließen nur ins Bürgergeld. Wir haben aber gleichzeitig fast 2 Millionen Menschen im Bürgergeld, die arbeitslos gemeldet sind, also arbeitssuchend. Wenn wir ein paar mehr von denen in Beschäftigung bringen würden, nur 100.000, dann würde uns das jedes Jahr 3 Milliarden sparen. Wenn man das mal hochrechnet, könnten wir auch gut 2-stellige Milliardenbeträge dadurch einsparen. Deswegen ist viel Potenzial im Haushalt drin.
Wie soll das gehen? Wie will man die Betroffenen an Arbeit bringen?
Eigentlich ist die Lösung ganz klar. Man muss den Lohnabstand vergrößern. Also man muss die Menschen entlasten, die im unteren Lohnbereich arbeiten, und zwar bei Steuern und bei Sozialabgaben, damit das Arbeiten sich wirklich wieder lohnt. Also wenn ich eine Arbeit aufnehme, muss ich mehrere 100 Euro netto mehr in der Tasche haben. Und das sind leider heute nur so 150 bis 200 Euro sind der Lohnabstand. Und das ist viel zu niedrig. Der andere Punkt ist, wenn jemand mehrere Jobangebote bekommt, dann muss er auch irgendeines von diesen Angeboten tatsächlich mal annehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen Leistungen beim Bürgergeld auch konsequent gekürzt werden. Auch das findet gegenwärtig nicht statt und da muss sich was ändern.
Tatsächlich sind Sanktionen ja auch jetzt möglich. Allerdings gibt es auch klare Regeln vom Bundesverfassungsgericht. Wie weit kann man denn da gehen, ohne in Konflikt zu kommen?
Also aus meiner Sicht kann man im Zweifel auch das Bürgergeld komplett streichen. Wenn jemand nämlich nachhaltig keine Jobangebote annimmt, dann dokumentiert er ja, dass er am Ende gar nicht bereit ist, selber einen Beitrag zu leisten, um sich selbst, sage ich mal, aus der Misere zu befreien. Und wenn das so ist, dann können wir irgendwann auch annehmen, dass er auch auf soziale Unterstützung nicht angewiesen ist. Also ich halte auch die komplette Streichung des Bürgergelds für machbar. Auch angesichts der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts.
Auch länger als die 3 Monate, die zumindest theoretisch jetzt möglich wären?
Ja, absolut. Also alles das, was Hubertus Heil, der Arbeitsminister, da fabriziert hat in den 3 Jahren, war großer Unfug, großer Schwachsinn. Die Zahl der Bürgergeldempfänger ist exorbitant gestiegen. Die Kosten fliegen uns um die Ohren. Wir geben so viel für Bürgergeld aus, über 50 Milliarden, wie wir jetzt im Moment für den Verteidigungsetat ausgeben. Das passt vom Verhältnis her alles nicht zusammen. Wir haben 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen. Das sind auch an sich schon viel zu viel.
Gut, darunter fallen aber natürlich auch viele Menschen, die zum Beispiel privat pflegen, die minderjährig sind, Ausbildung ohne Einkommen haben etc. Das darf man natürlich nicht vergessen. Sie haben gerade gesagt, dass die arbeiten, das muss sich halt wieder lohnen, um das diesen viel zitierten Spruch zu bringen. Allerdings gibt es hier an den Plänen der CDU Kritik, zum Beispiel vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die sagen, die Steuererleichterung nach den Plänen der CDU, die treffen vor allem das einkommensstärkste Zehntel der Bevölkerung. Berechnungen des Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigen das. Ist das so? Machen Sie Pläne für die Einkommensstarken?
Nee, wir machen Steuerpläne, wo wir genau auch die entlasten, die im unteren Bereich, im Niedriglohnbereich verdienen, weil wir gerade den Lohnabstand vergrößern wollen. Und wir wollen auch nicht alle im Bürgergeld triezen, die Bürgergeld bekommen, sondern die, die wirklich bedürftig sind, die krank sind, die behindert sind, die nicht arbeiten können, die sollen auch keine Leistungskürzungen haben. Und die, die Betreuung zu leisten haben, also beispielsweise für Kinder oder Pflege von älteren Menschen übernehmen, auch die sollen keine Kürzungen bekommen. Aber es gibt, wie ich eben sagte, 2 Millionen, die arbeitslos gemeldet sind. Das heißt, die sind ja beim Arbeitsamt, sagen, ich suche eine Arbeit. So, und von denen müssen wir doch, auch wenn wir 100.000 offene Stellen haben, mehr in Arbeit bringen können. Und das wäre eine Aufgabe, um die sich ein Arbeitsminister jetzt mal vom ersten Tag an kümmern muss.
Das wäre ein Job, der ab Februar wieder offen ist. Können Sie sich auch einen Arbeitsminister Mittelberg vorstellen?
Ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Ich würde auch gerne mal zum Mond fliegen. Aber das alles entscheiden wir nach einer Bundestagswahl und die muss auch erstmal gewonnen werden.
Ich weiß nicht, ob die Wahrscheinlichkeiten dafür so gleich sind, aber das lassen wir mal im Raum stehen. Wenn wir uns den Haushalt angucken, ist aber auch klar, dass es nicht reichen wird, nur ans Bürgergeld zu gehen. Wo sehen Sie denn noch Sparmaßnahmen?
Wir geben auch 27 Milliarden für das Thema Asyl aus. Im Übrigen geben auch die Länder dafür viel aus und auch die Kommunen sind dadurch ganz, ganz stark belastet. Deswegen wollen wir ja die Asylmigration auch wirklich begrenzen und einbremsen. Und wenn wir das schaffen würden und beispielsweise die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland halbieren, könnten wir auch da mehrere Milliarden allein auf der Bundesebene sparen. Also man muss mal an diesen Haushalt rangehen, die Sparpotenziale heben. Der Bund hat über 400 Förderprogramme. Ich werde ja immer kritisiert dafür, wenn ich sage, das und das soll mal gestrichen werden. Ich halte das aber für richtig, weil wir viel Bürokratie haben, wo wir genau das Gleiche auf der Bundesebene verwalten, für das eigentlich die Länder zuständig sind. Und ich würde lieber den Ländern einen höheren Steueranteil geben und dann machen sie ihre Aufgabe aber 100% selber und der Bund mischt sich dann nicht in alle möglichen Aufgaben ein und fördert. Die Kommune hier in Osnabrück sollte das Geld haben, ihre Fahrradstraßen und ihre Fahrradwege selber auszubauen. Und es sollte keine Förderprogramme des Bundes geben, wo man sich dann kompliziert bewerben kann. Dann werden umfangreiche Anträge ausgefüllt. Und im Bund gibt es eine Riesenbürokratie, um zu überprüfen, ob die Anträge okay sind. Und nachher werden dann irgendwelche Mittel, die erst bewilligt waren, nachher wieder gestrichen, weil da irgendwas mit einer Fahrradstraße nicht passt. Was wir hier für Fahrradwege in Osnabrück brauchen, das können wir hier selbst gut entscheiden. Das kann am allerwenigsten jemand in Berlin entscheiden. Und deswegen brauchen wir alle diese überflüssige Bürokratie nicht. Die können wir sparen, die sollten wir streichen. Das ist eine Aufgabe allerdings, das kriegen Sie nicht von heute auf morgen geregelt. Da müssen Sie ein paar Jahre dran arbeiten. Daran zu arbeiten, würde mir aber viel Spaß machen.
Das ist ja auch ein Statement. Das Problem ist natürlich das Geld. Frau Barlow in Georgsmarienhütte zum Beispiel oder hier in Osnabrück, Frau Pötter, die sitzen nicht unbedingt auf großen Geldbergen.
Ja, aber die sollen eben gerade nicht den Bund anbetteln, damit sie da Geld kriegen, sondern die sollen von vornherein mehr Geld zur Verfügung haben. Dann weiß auch jeder Wähler im Übrigen, wenn was mit meinen Radwegen zu Hause nicht stimmt, dann sind Frau Pötter oder Frau Barlow verantwortlich oder die kommunalen Räte, aber eben nicht der Bund. Der Bund sollte sich aus diesen Aufgaben, die am Ende kommunal sind, am besten so weit wie möglich zurückziehen. Es ist nicht Aufgabe des Bundes, alles Mögliche vor Ort irgendwie zu fördern, und die Länder und die Städte und Kommunen müssen dann immer den Bund anbetteln und anwinseln, gib uns doch bitte Geld.
Dann reden wir doch über ein Thema, das definitiv Thema für den Bund ist, nämlich den Klimawandel. Ist jetzt nicht eins der Hauptthemen der CDU, würde ich mal behaupten. Zumindest ist jetzt auch in ihren Werbeflyern und so weiter das Ganze kein Thema. Sie selbst haben sich aber immer auch wieder dazu geäußert, zum Beispiel im Bundestag im letzten Jahr. Da haben Sie von den Klimakids gesprochen, die auf die Straße gehen. Und dazu haben Sie gesagt, zu Recht. Wie sieht Klimaschutz unter der CDU aus?
Also, ich finde, dass wir dieses Thema nicht aus den Augen verlieren dürfen. Im Übrigen habe ich das auch in meinem Flyer ausdrücklich als einen meiner Punkte markiert. Ich glaube, wir müssen es intelligent machen. Wir sind ja tatsächlich nur für 1,5% der Klimaemissionen in der Welt zuständig. Und es hilft uns jetzt nichts, wenn wir einfach nur in Deutschland sagen, wir bauen das ab, indem wir alle mehr Fahrrad fahren und weniger Auto fahren. Das wird nicht die Lösung sein. Wir müssen eine technologisch brauchbare Lösung liefern, damit andere Länder auf der Welt sagen, wir machen den Deutschen das nach. Wir müssen das gute Beispiel geben. Das ist unser Kernbeitrag zur Lösung des Klimaproblems. Im Moment machen wir es leider saudämlich, weil wir mit der Abschaltung der Kernenergie eine große klimaschonende Energiequelle rausgenommen haben aus dem Bestand. Jetzt kaufen wir in verlogener Art und Weise Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen dazu. Wenn man so Klimapolitik betreibt, wie das die Ampel gemacht hat, dann geht es natürlich voll in die Grütze. Das Heizungsgesetz von Kollege Habeck hat dazu geführt, dass wir jetzt weniger Wärmepumpen einbauen als vorher, als es eine Förderung gab von der alten Koalition. Robert Habeck hat es jetzt geschafft, den Einbau der Wärmepumpen auf ein Drittel zu senken. Also man muss es schon klug und intelligent machen, sonst geht es wirklich in die Hose.
Sie haben gerade von technischen Innovationen gesprochen, Deutschland als Vorreiter bei neuer Technik, die zum Klimawandel arbeiten kann und davon abhalten kann. Das Problem ist, sowas kostet, wenn Sie sich entscheiden müssen, Schuldenbremse oder Klimaschutz?
Also wenn ich, wie wir das vorhaben, die Steuern senke für Unternehmen, die hier in Deutschland investieren, und das müssen wir dringend machen, weil Deutschland als Standort für Produktion und Investition im Moment leider völlig uninteressant geworden ist. Das sieht man ja leider bei VW, das sehen wir leider bei Cunova und das sehen wir leider auch bei der Georgsmarienhütte. Müssen wir runter mit Strompreisen, aber nicht nur indem wir das jetzt subventionieren, wie die Grünen und SPD vorschlagen, sondern indem wir wirklich eine andere Energiepolitik machen. Wir müssen eine andere Steuerpolitik machen, damit jemand, der überlegt, baue ich in Deutschland wieder was, produziere ich in Deutschland wieder was, der muss am Ende sich schon einen Gewinn ausrechnen, denn sonst macht er das nicht. Also ich muss auch ertragen können, dass Leute in Deutschland investieren und nachher sagen, ich mache hier einen Gewinn, dann schaffen die auch wieder Arbeitsplätze, dann werden wir am Ende alle davon profitieren und dann haben sie über private Investitionen auch die Innovationen, die sie gerne haben wollen.
Ich höre schon, Sie möchten viel reformieren. Sie möchten an die Grundlagen, die wir gerade haben, ran. Ob das gelingt, ob Sie die Chance dafür bekommen, das sehen wir in gut einem Monat bei der Bundestagswahl. Jetzt beginnt der Wahlkampf-Endspurt. Ihnen noch viel Glück dabei und viel Erfolg natürlich. Und erst einmal vielen Dank, dass Sie hier Zeit gefunden haben, um bei uns vorbeizuschauen.
Herzlichen Dank.